Hello again und schön, dass du hier wieder mit am Start bist. Heute bei Podcast Folge 69, in der ich mit dir darüber sprechen möchte, wie du Verletzungen effektiver und nachhaltiger aufarbeiten kannst. Und die heutige Podcast Folge unterscheidet sich signifikant von den anderen Podcast Folgen, weil ich dir heute ein Kapitel aus meinem Buch vorlesen werde, beziehungsweise ich werde nicht einfach nur stumpf irgendwas vorlesen, keine Sorge, du wirst hier nicht einschlafen. Ich werde nicht einfach stumpf die ganzen Sachen runterrattern und am Ende sagen, so schön, das war mein oder ein Teil meines Buches, beziehungsweise ein Kapitel davon, sondern ich werde gewisse Abschnitte, so wie ich sie gerade in meinem Manuskript vorliegen habe, dementsprechend auch vorlesen. Aber an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch was dazu sagen. Also es ist auf jeden Fall in der Hinsicht spannend, dass du zum einen weißt, okay, ich sitze gerade an einem Manuskript. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so kommuniziert. Ich bin mir aber gerade auch ehrlich gesagt nicht sicher. Und zum anderen kannst du dir schon mal einen Eindruck davon machen, was in dem Buch dementsprechend auch thematisiert wird. Das ist noch lange nicht fertig und ist noch in den Kinderschuhen und ist von mir auch noch in Bearbeitung. Also keine Sorge, da kommt jetzt nicht nächste Woche auf einmal das Buch raus, sondern das ist ja auch ein Projekt, was ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt und was ich natürlich auch so optimal wie möglich dann herausbringen möchte und nicht irgendeinen, ja, Rotz dahin pfeffern will nach dem Motto, Hauptsache, ich habe ein Buch geschrieben, sondern da soll ja dementsprechend auch Mehrwert, Impact und ja, mit den passenden Themen dann auch die richtige Zielgruppe wie dich in dem Fall auch, ja, die soll auch abgeholt werden, ne? Dementsprechend braucht das noch ein bisschen Zeit, aber ich habe mir gedacht, so als, ja, neue Idee nehme ich dich heute einfach mal mit ins Manuskript. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, wo sich viele MMA-Athleten regelmäßig mit beschäftigen, nämlich mit Verletzungen. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir in die neue Folge. Let's go! Vom Ablauf werden wir das so gestalten, das hatte ich im Intro auch schon gesagt, dass ich Teile des Kapitels vorlesen werde und dann an der einen oder anderen Stelle dementsprechend auch was dazu sage oder auf gewisse Punkte dann auch noch mal tiefer eingehen werde, wenn ich denke, okay, an der Stelle kann man das ein oder andere tatsächlich noch mal ergänzen. Aber es wird so sein, dass wir uns mit meinem momentanen Kapitel 3, wer weiß, was sich da noch tut, Verletzungen effektiver und nachhaltiger aufarbeiten beschäftigen. Und wir starten jetzt direkt rein. Ich versuche meine Lesekünste aus der Grundschule. Da war ich nämlich schön beim Vorlesewettbewerb, ne, weil die Betonung und die Deutlichkeit meiner Sprache meiner Grundschullehrerin sehr gefallen hat. Konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, wir gucken mal, was von den Grundschulskills tatsächlich noch geblieben ist. So. Moment, so jetzt. Es gibt kaum einen Kampfsportler, der nicht irgendwann mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ob kleine Zerrungen, Prellungen oder schwere Verletzungen, die monatelang Pause erfordern. Der Schmerz gehört zum Weg eines Kämpfers genauso dazu wie der Kampf selbst. Doch während du bereit bist, jede Trainingseinheit durchzuziehen, über deine Grenzen zu gehen und dich immer wieder neu zu beweisen, wird der Prozess der Verletzungsaufarbeitung oft auf ein Minimum reduziert. Pause, Physiotherapie, Wiedereinstieg. So lautet die klassische Herangehensweise. Doch reicht das wirklich aus? Die Wahrheit ist, Verletzungen sind nicht nur eine physische Angelegenheit, sondern sie hinterlassen Spuren, die weit über das Körperliche hinausgehen. Sie greifen in unsere Psyche ein. Sie verändern unser Selbstbild. Sie lösen Ängste aus. Es kursieren viele Fragen im Kopf herum. Werde ich jemals wieder das Level erreichen, was ich vorher hatte? Was ist, wenn ich mich kurz nach der Aufarbeitung wieder verletze? Was ist, wenn ich gar nicht mehr kämpfen kann? Wenn ein Kämpfer einmal eine schwere Verletzung hatte, dann geht es bei der Heilung nicht nur darum, dass die Muskeln, Sehnen und Bänder wieder stabil sind. Es geht auch um das Vertrauen in die Bewegung, um die Überwindung des Gedankens, was, wenn es wieder passiert. Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass du Bewegungen vermeidest, unbewusst kompensierst oder dich einfach nicht mehr so frei und explosiv bewegst, wie du es vorher getan hast. Genau hier setzt die Neuroathletik an. Vertrauen in deinen eigenen Körper bekommst du vor allem durch Sicherheit. Dein Nervensystem ist in erster Linie ausschließlich an deinem Überleben interessiert und dieses Sicherheitsbedürfnis steht immer über der Entfaltung und Freisetzung von Leistung. Selbstvertrauen gewinnst du also dann, wenn du in der Lage bist, deinem Körper diese nötige Sicherheit zu geben, vor allem in deinen sportspezifischen Bewegungen. Statt Verletzungen nur symptomatisch zu behandeln, betrachtet der neurozentrierte Ansatz das gesamte System. Dein Gehirn, dein Nervensystem und die Art und Weise, wie dein Körper auf Schmerz, Bewegung und Belastung reagiert. Denn dein Körper ist nicht nur eine Maschine aus Muskeln, Gelenken und Knochen. Er wird von deinem Nervensystem gesteuert. Und wenn dein Gehirn nach einer Verletzung Unsicherheit wahrnimmt, kann es Bewegungen blockieren, Schutzspannungen erzeugen oder sogar Schmerzen aufrechterhalten, obwohl die eigentliche Verletzung längst ausgeheilt ist. Und an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen Cut. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ich vor ein paar Wochen die Podcast-Folge zum neuropathischen Schmerz hatte. Also Schmerz, der aufkommt, ohne dass es jetzt wirklich eine signifikante Ursache dafür gegeben hat. Also du hast keinen Schlag bekommen oder keinen Tritt, sondern du hast, ja, ich sag mal, einen unspezifischen Schmerz. Und jetzt kann es natürlich so sein, wenn du dich verletzt hast, also wenn Strukturen wirklich gerissen sind oder angerissen sind, verstaucht sind, was auch immer, und du eigentlich das Gefühl hattest, dass nach den Therapiemaßnahmen, nach dem Wiedereinstieg ins Training eigentlich soweit alles okay war und tatsächlich auch okay ist, ne, da muss man an der Stelle auch mal sagen, dass der Grad der Wahrnehmung von Schmerz, also wir machen das anhand mal von einem Beispiel angenommen, du hast dir dein Syndesmoseband im Sprunggelenk gerissen und das ist komplett ausgeheilt und eigentlich ist alles gut, du kannst wieder laufen, du kannst springen, du kannst Kicks machen und auf einmal geht es so von den Technikübungen richtig ins Sparring rein und dann auf einmal meldet sich der Fuß wieder. Und er meldet sich vielleicht deutlicher als sonst. Und bei dir kommt dann so die Reaktion, oh Gott, ne, der Fuß meldet sich wieder und jetzt schlimmer als vorher. Vielleicht ist da jetzt mehr kaputt gegangen. Also der Grad des wahrgenommenen Schmerzes in dem Fall sagt nichts über den Grad deiner Verletzung aus. Das ist an der Stelle eine sehr wichtige Information, weil wir ja häufig das Gefühl haben, dass wenn irgendwas brutal wehtut, dass dann auch unglaublich viel kaputt sein muss. Das kann der Fall sein. Ich bin das Negativbeispiel gerade dafür mit meinem Kreuzbandriss. Das tat scheiße weh. Ich habe geschrien wie am Spieß. Aber es ist nicht immer die Garantie, dass es auch so sein muss. Und da zu verstehen, warum der Körper überhaupt Schmerz erzeugt. Zum einen natürlich, um diese Schutzspannung aufrechtzuerhalten. Ne? Also wenn da wirklich was gerissen ist, dann will dein Körper diese Stelle dementsprechend auch schützen, dass nicht noch mehr kaputt geht und dass auch die ersten Heilungsmaßnahmen in Gang gesetzt werden können. Aber diese Schutzspannung muss sich nicht zwangsläufig auf den Bereich reduzieren, sondern kann nachher, wenn es dann wie gesagt in Richtung Sparring geht, in Richtung sportspezifischen Bewegungen Einfluss auf deine kompletten Bewegungen, die du machen willst, dementsprechend haben. Und es ist so, dass natürlich der Körper an sich erstmal heilen muss und die Strukturen wieder heilen müssen, das ist klar. Es geht aber auch dann im Nachhinein darum, deswegen hatte ich das auch in dem Bereich angesprochen, die mentale Komponente definitiv nicht außer Acht zu lassen. Und ich bin jetzt keine Sportpsychologin, aber ich arbeite mit dem neurozentrierten Trainingsansatz ja auch daran, dass du wieder Selbstsicherheit und Selbstvertrauen bekommst. Und das würde ich schon so in den mentalen Bereich einordnen, wobei mein Fokus ja eher darauf liegt, Vertrauen in Bewegungen zurückzubekommen. was aber nicht langfristig funktionieren kann, wenn der Kopf nicht mitspielt. Also da gehen Körper und Mindset komplett Hand in Hand. Und das sind wie zwei Zahnräder, die auch nur zusammen funktionieren. Weil wenn du mal selber eine Verletzung hattest und vielleicht sogar leider eine schwere Verletzung hattest und hast dich aus dieser wieder herausgearbeitet, bist wieder zurück auf die Matte gekommen, bist wieder zurück in den Ring gestiegen, ins Oktagon gestiegen, dann wirst du festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach ist, da wieder diese nötige Connection zu sich selber herzustellen. Und das war mir jetzt an der Stelle nochmal wichtig, kurz darauf einzugehen. Wir machen weiter mit dem Kapitel. Warum der neurozentrierte Ansatz über den klassischen hinausgeht. Der klassische Reha-Ansatz konzentriert sich darauf, den Körper wieder funktionsfähig zu machen. Muskeln werden gestärkt, deine Beweglichkeit wird verbessert und nach einigen Wochen oder Monaten folgt der Wiedereinstieg ins Training. Doch oft passiert Folgendes. Du fühlst dich unsicher in bestimmten Bewegungen und Positionen. Du hast Angst vor der Belastung, auch wenn du es dir nicht eingestehst. Dein Körper kompensiert, um mögliche Risiken zu vermeiden, wodurch neue Dysbalancen oder sogar weitere Verletzungen entstehen. Deine Reflexe, deine Geschwindigkeit und dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten sind nicht mehr so wie vorher. Und hier setzt der neuroathletische Trainingsansatz an. Diese Herangehensweise betrachtet nicht nur die Biomechanik, sondern auch die neuronale Steuerung von Bewegung. Dein Gehirn speichert jede Verletzung ab. Es merkt sich, welche Bewegung damals zu Schmerzen geführt hat. Es entwickelt Schutzmechanismen und kann dich, ohne dass du es bewusst merkst, in deiner Performance ausbremsen. Das bedeutet, dass dein Nervensystem immer ein Mitspieler ist, wenn es um Heilung geht und du diesen Mitspieler am Ende des Tages auch nicht übergehen kannst. Was du auch niemals tun solltest, wenn du mich fragst. Dein Nervensystem kann zu deinem stärksten Verbündeten werden. Durch gezielte neurozentrierte Übungen kann dein Gehirn wieder lernen, Sicherheit in Bewegung zu empfinden. Das kann durch spezielle Augenübungen passieren, durch Gleichgewichtstraining, durch gezielte Atemtechniken oder durch Methoden, die die Körperwahrnehmung und die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur verbessern. Dein Vorteil? Der Körper kann sich nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger erholen. Du reduzierst das Risiko für erneute Verletzungen, weil du dein Nervensystem mit ins Boot holst, anstatt es unbewusst gegen dich arbeiten zu lassen. Und das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das will ich an der Stelle jetzt nicht wiederholen. Da geht es ja wirklich darum, dass das Nervensystem mit dir in Kommunikation tritt und sagt, hey, hier stimmt was nicht. Und alleine der Gedanke an eine bestimmte Bewegung, wenn der, ich sag mal, eine Unsicherheit bei dir auslöst, ein ungutes Gefühl, hast du ja quasi schon einen Output. Du hast ein Kommunikationsmittel von deinem Nervensystem, was dir sagt, hey, es fehlt mir vielleicht noch ein Puzzleteil, um wieder voll in die Belastung reinzugehen. Und was du an der Stelle lernen darfst, ist diese Puzzleteile und vor allen Dingen diese Kommunikation dann auch zu verstehen. Dein Nervensystem kann leider Gottes manchmal nicht einfach aus deinem Körper rausgehen, dich angucken und sagen, ey Junge oder ey Mädel, mach mal das und das, ich brauche mehr Sicherheit und wir müssen noch an ein paar Stellschrauben arbeiten. Es wäre natürlich einfach, aber so funktioniert das Ganze nicht. Aber je besser du dich selber kennst, je besser du dich selber verstehst und vor allen Dingen je besser du verstehst, was dein Nervensystem dir damit eigentlich sagen will, je besser kannst du nachher auch wieder ja zu alter Stärke zurückfinden und wenn nicht sogar noch den ein oder anderen Prozent mehr draufhauen. Ich habe vorhin in der Auflistung gesagt, dass du dich unsicher in bestimmten Bewegungen fühlst, vielleicht auch Angst vor der Belastung hast, und dir das selber nicht eingestehst. Und ich bin auf den Faktor eingegangen, dass der Körper quasi gewisse Bewegungen kompensiert, um Risiken zu vermeiden, wodurch neue Dysbalancen entstehen. Zum Thema Dysbalancen würde ich dir aber gerne noch was sagen. Man hört ja sehr, sehr häufig, oh Gott, du bist total ungleich. Du hast eine Dysbalance in der Schulter oder im Bein und bla bla bla. Das mag für Otto-Normalverbraucher gut funktionieren, wenn man sagt, man arbeitet die Leute gleichmäßig wieder auf. Dass die Haltung verbessert wird, dass das Körpergefühl verbessert wird. Es kommt da auch immer wieder auf den Kontext an. Aber du als MMA-Sportler brauchst keine, wie soll ich sagen, du brauchst Dysbalancen. So, ne, die werden ja immer super verteufelt, so, oh, ich bin auf der einen Seite ungleich und da habe ich vielleicht mehr Muskulatur und da hängt meine Schulter nach vorne und da nach hinten und oh, Drama pur. Aber wenn du dir mal deine Bewegungen genauer anschaust, bist du, wie ich gerade gesagt habe, auf diese Dysbalancen angewiesen. Wenn du eine präferierte Schlaghand hast, wenn du einen präferierten Fuß hast, beziehungsweise ein präferiertes Bein, mit dem du kicken möchtest, bleibt das doch langfristig nicht aus, dass der Körper das so adaptiert, wie du es ihm beibringst, weil du es für deinen Sport brauchst. Ich würde an der Stelle auch niemals mit einem Athleten in der, ich sag mal, Wettkampfsaison oder jemand, der regelmäßig kämpft, langfristig irgendwelche Dysbalancen auftrainieren. Es sei denn, ne, das ist so eine kleine Ausnahme, wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, es sei denn, es könnte durch die Dysbalance wirklich in einem Assessment herauskommen, also in einer Testung herauskommen, dass die Zielbewegung blockiert wird, weil die andere Seite vielleicht nicht reflexiv stabilisieren kann oder weil sie es nicht koordinativ schafft oder so, dann würde ich sagen, okay, wir schauen uns auch mal die andere Seite an, aber es geht nie darum, dich auf beiden Seiten gleich stark zu machen, weil das für deinen Sport einfach keinen Sinn macht. Ne, bei den Fußballern habe ich das damals so gemacht, dass wir uns während der Saison auf die sportspezifischen Bewegungen konzentriert haben, das heißt, da waren Dysbalancen, wie ich auch gerade gesagt habe, gar kein Problem, sondern eher gebraucht. Und in der Winterpause oder in der Sommerpause haben wir dann gezielt auch mal die andere Seite mit einbezogen, um da auch einfach einen Impact zu schaffen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, bist du auf diese Dysbalance angewiesen, weil du ein bestimmtes Bewegungsmuster für deinen Sport auch brauchst. Und für normale Hobbysportler oder jetzt so einen Büroathleten, der dann so dreimal die Woche ins Gym geht, macht das natürlich durchaus Sinn. Aber für dich, vor allen Dingen als Leistungs- oder Profisportler, würde ich sagen, bitte mach dir niemals Gedanken um irgendwelche Dysbalancen, es sei denn, sie sind plausibel nachzuvollziehen und dein Trainer oder Therapeut kann dir sagen, hey, das hat einen Einfluss auf deine Bewegung, weil. Aber ich würde sie aus meiner Perspektive nie so stark machen wie die andere Seite, weil das für mich total unsinnig an der Stelle ist. So, machen wir weiter. Nächster Abschnitt mit der kleinen Headline, ein neuer Weg zurück in den Sport. Auch wenn es dir in einer Verletzungsphase vielleicht so vorkommt, vielleicht nicht so vorkommt, ach so, nicht, guck mal, da habe ich ein Wort vergessen. Gut, guck mal, zum Glück gehe ich das nochmal mit dir durch. Auch wenn es dir in einer Verletzungsphase vielleicht nicht so vorkommt, aber Verletzungen sind nicht das Ende. Stattdessen sind sie eine Gelegenheit, deinen Körper und dein System besser zu verstehen. Anstatt nur den Schmerz zu bekämpfen, kannst du mit Neuroathletik eine tiefere Verbindung zu deinem eigenen Körper aufbauen. Du lernst, wie dein Nervensystem auf Stress, auf Belastung und auf Bewegung reagiert. Und du gibst ihm gezielt Impulse, um dich wieder zurück auf die Matte zu bringen. Und das nicht nur stärker, sondern auch schneller und bewusster als jemals zuvor. Und genau darüber möchte ich in dem Kapitel mit dir sprechen. Gut, dass das jetzt erst kommt, obwohl ich habe so zwischendurch gelabert. Ne? Ich zeige dir, wie du Verletzungen nicht nur als Hindernis, sondern als Entwicklungschance begreifen kannst. Wir tauchen tiefer ein in einen neurozentrierten Ansatz, untersuchen, welche Methoden dir helfen können, deine Heilung auf das nächste Level zu bringen. Und ich gebe dir Werkzeuge mit an die Hand, mit denen du dein eigenes System optimieren kannst. Erinnere dich daran, du bist nicht nur dein Körper, du bist dein gesamtes System. Und wenn du lernst, es richtig zu steuern, gibt es keine Grenzen für das, was du erreichen kannst. Kaum ein anderes Gefühl beeinflusst uns so sehr wie das, was wir als Schmerz wahrnehmen. Er ist mächtig, er kann uns bremsen, uns Angst machen, uns zwingen aufzuhören. Er kann uns aber auch antreiben, uns herausfordern und uns stärker machen. Schmerz ist allgegenwärtig im Sport, vor allem in Sportarten, in denen der Körper bis an seine Grenzen und noch manchmal auch darüber hinaus gefordert wird. Und doch gibt es kaum ein Thema, das so missverstanden wird. Viele Athleten verbinden Schmerz automatisch mit einer Verletzung. Die Formel scheint einfach. Kein Schmerz, keine Verletzung. Viel Schmerz, schwere Verletzung. Aber genau hier liegt ein grundlegender Irrtum. Schmerz ist nicht der ultimative Gradmesser für das, was in deinem Körper tatsächlich passiert. Es gibt Athleten, die sich schwer verletzen, Kreuzbandrisse, Muskelrisse, Frakturen und dabei kaum Schmerz empfinden. Es gibt Athleten, die unter chronischen Schmerzen leiden, ohne dass medizinisch eine eindeutige Verletzung feststellbar ist. Warum ist das so? Die Antwort darauf liegt nicht allein in Muskeln, Knochen und Bändern. Die Antwort liegt im Gehirn und im Nervensystem. Jeder Athlet, jeder Mensch empfindet Schmerz anders. Zwei Kämpfer können die gleiche Prellung haben, einer wird weitermachen, als wäre nichts gewesen, während der andere das Gefühl hat, kaum noch auftreten zu können. Heißt das, dass der eine härter oder belastbarer ist? Nicht unbedingt. Es heißt vor allem, dass Schmerz eine persönliche und subjektive Erfahrung ist, die weit über das Physische hinausgeht. Schmerzen werden von jedem Menschen, ob Sportler oder nicht, individuell wahrgenommen und am Ende des Tages wollen die Schmerzen nur eins, nämlich dich zu einer Verhaltensänderung bewegen. Mach dir dies an der Stelle einmal bewusst. Es geht nicht darum, dass dein Körper dich ärgern oder dir schaden will. Es geht, wie schon oft in diesem Buch beschrieben, um einen Kommunikationsweg. Und über Schmerz lernen wir Menschen bekanntlich am schnellsten und sind hier auch direkt bereit, eine Lösung zu finden, weil niemand auf der Welt gerne mit Schmerzen lebt und schon gar nicht seine sportliche Leidenschaft ausüben kann und will. Unser Gehirn entscheidet, wie stark wir Schmerz empfinden. Dabei spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Frühere Erfahrungen mit Verletzungen. Hast du schon einmal eine ähnliche Verletzung gehabt? Hat sie dich lange außer Gefecht gesetzt? Emotionale und mentale Verfassung. Bist du gestresst? Hast du Angst, dass du lange ausfallen wirst? Dein Umfeld und dessen Reaktionen. Wie reagieren Trainer, Mitstreiter oder Familie auf deine Schmerzen? Wird er ernst genommen oder als nicht so schlimm abgetan? Dein Schmerzgedächtnis. Dein Nervensystem speichert Schmerz ab und kann ihn auch dann auslösen, wenn keine akute Verletzung mehr vorliegt. Das bedeutet, Schmerz ist nicht gleichbedeutend mit strukturellem Schaden. Nur weil etwas wehtut, heißt das nicht zwangsläufig, dass dein Körper ernsthaft verletzt ist. Gleichzeitig kann eine Verletzung auch ohne starke Schmerzen existieren. Ein klassisches Beispiel sind Bandscheibenvorfälle. Viele Menschen haben welche, ohne es jemals zu merken. Bei anderen verursacht derselbe Befund massive Schmerzen. Wenn Schmerz also nicht der ultimative Indikator für eine Verletzung ist, was ist es dann? Er ist wie gesagt ein Hinweisgeber, ein Signal. Dein Körper versucht dir mitzuteilen, dass eine Veränderung nötig ist, dass etwas nicht optimal läuft. Und genau hier liegt die eigentliche Aufgabe. Nicht den Schmerz einfach loswerden zu wollen, sondern zu verstehen, was er dir damit sagen will. Und das ist ja auch das, was ich schon gesagt hatte. Der Grad des wahrgenommenen Schmerzes sagt nichts über den Grad der Verletzung aus. Und ich finde es gerade so ein bisschen lustig irgendwie, dass ich mache das gerade super spontan. Also ich lese das vor und wenn ich meine, dass ich was zu sagen habe, dann sage ich was dazu. Und ich denke mir gerade schon zum zweiten Mal so, okay, das hatte ich gerade eigentlich schon oder habe ich zwischendurch schon eingeworfen. Ist witzig, weil dann weiß ich selber, okay, ich weiß, was ich da erzähle. Ich gebe mir gerade quasi selber Bestätigung, auch geil, ne? In meinem eigenen Podcast erstmal selber einen Schulterklopfer abzuholen. Aber das ist einfach für mich nochmal, ja, wichtig, die Dinge vorher dann nochmal klarzustellen und zu kommunizieren. Aber wie gesagt, das ist ja das, was ich meinte, schon in dem Abschnitt davor. Drei zentrale Botschaften, die Schmerz senden kann. Punkt Nummer 1, etwas ist zu viel oder zu wenig. Vielleicht trainierst du zu intensiv, ohne deinem Körper ausreichend Regeneration zu geben. Und Regeneration ist auch so ein Point, der muss genauso bombastisch aufgebaut sein wie dein Training selbst. Also der Erfolg von dir lebt nachher aus der perfekten Symbiose von Regeneration und Leistung. Und oft wird Regeneration so richtig stiefmütterlich behandelt, so ach ja, ich lege mich mal kurz hin oder ich schlafe heute länger oder ich esse heute meine Pasta. Das wird vielleicht für dich kurzweilig funktionieren, aber ich sag dir ehrlich, wenn die Luft nach oben immer dünner wird und du irgendwann wirklich in den Profisport willst oder schon da bist und da halt auch noch mehr Ambitionen hast, wird auch der Bereich Regeneration eine noch zentralere Rolle spielen, weil da wirklich Nuancen den Unterschied machen zwischen dir und deinem Gegner. Wer trainiert optimaler, wer regeneriert optimaler? Das ist nachher, es ist wichtig. Und über die Regeneration werde ich aber nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, weil das auch ein Thema ist, das muss endlich noch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Punkt Nummer 2, vielleicht bewegst du dich zu wenig, sodass dein Nervensystem Schutzreaktionen aktiviert. Diesen Punkt vermute ich bei dir als Kampfsportler eher weniger, er ist aber durchaus erwähnenswert. Vor allen Dingen Bewegungen dann zu vermeiden, die dir diesen Schmerz verursachen oder wo du diesen Schmerz fühlst. Ne? Dann nicht zu sagen, ich nehme jetzt die maximale Vermeidungsstrategie und mache die Bewegung jetzt einfach nicht mehr, sondern zu gucken, wenn ich in diese Bewegung reingehe, was muss ich optimieren, um hier weniger bis gar keine Schmerzen mehr zu haben? Das wäre an der Stelle nochmal so eine Sache, die man gut ergänzen kann. Punkt Nummer 2, dein Bewegungsmuster muss angepasst werden. Schmerz kann ein Hinweis darauf sein, dass du eine Technik oder Haltung verändern sollst. Neurozentrierte Übungen können helfen, dein Gehirn neu auf Sicherheit in bestimmten Bewegungen zu programmieren. Genau das, was ich auch gerade meinte. Dein Nervensystem ist im Alarmmodus. Stress, Angst oder Unsicherheit können das Schmerzempfinden verstärken, selbst ohne sichtbare Verletzung. Hier spielen Atemtechniken, gezieltes Stressmanagement und mentale Arbeit eine große Rolle. Erinnere dich hier gerne noch einmal an den Gefahreneimer, den wir zu Beginn besprochen haben. Wie voll ist er? Bist du über einen längeren Zeitraum ständig über deine Grenzen gegangen? Und der Gefahreneimer ist ein Tool, den hatte ich ganz am Anfang hier von dem Manuskript. Den kennst du vielleicht auch aus vergangenen Podcast-Folgen. Da ging es einfach darum, sinnbildlich einen Eimer zu haben, wo du selber halt reinschreiben kannst, wie voll der gerade ist und wie viel Anpassung gerade möglich ist. Es ist ein sehr subjektives Tool, weil man selber eintragen kann, okay, ich habe heute einen entspannten Tag, ich habe gut geschlafen, gut gefrühstückt, es ist also viel Platz für Adaption da, oder du sagst, ey, heute war ein Scheißtag, Stress zu Hause, Stress auf der Arbeit, abends noch ins Training, so viel Platz ist nicht da. Ne, aber das, da will ich jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, nur dass du einmal gehört hast, was der Gefahreneimer tatsächlich einmal ist. Das Wissen darüber, dass Schmerz mehr ist als nur eine körperliche Reaktion, gibt dir eine neue Perspektive. Anstatt Schmerz als Feind zu betrachten, kannst du ihn als Kommunikationsmittel nutzen. Hinterfrage deinen Schmerz. Wo genau tritt er auf? In welcher Situation? Was könnte dein Körper dir damit mitteilen wollen? Das würde ich jetzt gerne fettrot unterstreichen. Reagiere mit Anpassung statt mit Angst. Wenn eine Bewegung schmerzhaft ist, bedeutet das nicht automatisch, dass du komplett pausieren musst. Vielleicht braucht dein Körper nur eine andere Herangehensweise. Mein Call, habe ich gerade gesagt. Vermeide die Situation nicht oder vermeide die Bewegung nicht, sondern geh in die Bewegung rein und schau, was du in der Bewegung brauchst. Da haben wir es wieder. Arbeite mit deinem Nervensystem. Schmerz ist ein Produkt des Gehirns. Wenn du dein Gehirn trainierst, kannst du auch dein Schmerzempfinden beeinflussen. Ein guter Athlet ist nicht der, der Schmerz ignoriert oder unterdrückt. Ein guter Athlet ist der, der Schmerz versteht, ihn richtig interpretiert und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Punkt. Sehe ich gerade einen Abschnitt, den nehme ich jetzt nicht mit rein, einfach auch der Zeit halber. Ich würde gerne noch kurz mit dir auf ein paar Werkzeuge eingehen, die ich im Rahmen von Schmerzbewältigung oder mit dem richtigen Training nach Verletzungen oder während du gerade auch chronische Verletzungen oder Schmerzen an sich hast, wichtig sind. Und das werde ich jetzt an der Stelle nicht vorlesen, sondern ich werde kurz ein, zwei Sachen dazu sagen, weil es soll sich ja am Ende des Tages auch noch lohnen, wenn das Buch dann wirklich gedroppt wird. Dann möchte ich auch, dass du dir das kaufst. Ne? Also wenn ich jetzt hier schon alles rausdroppe, warum, wieso, weshalb, wäre ja langweilig, ne? Mache ich ja keine Kohle mit dann. Ne? So, lass uns einmal gezielt auf Werkzeuge eingehen. Werkzeug Nummer 1, was ich in dem Buch beschrieben habe, ist isometrisches Krafttraining. Und isometrisches Krafttraining ist total underrated. Also ich weiß auch nicht warum, natürlich, ne, weil es natürlich cooler aussieht, wenn du so richtig episch an einem Battle Rope stehst und da Battle Rope Wellen schlägst und voll vor dich hin stöhnst und schwitzt, ne? Und isometrisches Krafttraining ist, wie der Name schon sagt, ja eher ein haltendes Training. Also du gehst zum Beispiel in die Kniebeugenposition und hältst sie. Ausfallschrittposition, hältst sie. Liegestützposition unten, hältst sie. Ruderzugbewegung, Klimmzug, hältst sie. Also ne, die die Bewegung quasi isometrisch halten. Das heißt, isometrisches Training bedeutet, dass du quasi Kraft aufbringst, ohne dass eine sichtbare Bewegung stattfindet. Das bedeutet aber auch, dein Muskel arbeitet, aber dein Gelenk bleibt in einer stabilen Position. Ne, zum Beispiel, wenn du in diesen 90-Grad-Wall-Sit gehst oder die Übungen nimmst, die ich gerade beschrieben habe. Und durch diese haltende, stabile Position vermittelst du deinem Nervensystem eins, nämlich Sicherheit. Und wie du jetzt auch in der Podcast-Folge gelernt hast, ist Sicherheit wichtig. Dann geht es darum, schmerzfreie Aktivierung deines Nervensystems. Also es kann sein, dass viele klassische Kraftübungen Schmerz auslösen, weil das Gehirn eine Bewegung als gefährlich abgespeichert hat, ne? Und da geht es beim isometrischen Krafttraining, wie ich gerade auch gesagt habe, nicht um einen plötzlichen Positionswechsel und nicht um große Bewegungsumfänge, sondern wirklich darauf, sich sicher zu fühlen und erstmal auch wieder ein Gefühl für Bewegung und für Belastung zu bekommen. Ne? Und weitere Vorteile, die du natürlich hast, ist die Verbesserung der neuronalen Ansteuerung, Verbesserung der Muskelspannung ohne Überlastung, taktile Stimulation, ne? Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt an der Stelle gar nicht so sehr drauf ein. Also isometrisches Krafttraining ist in der Sport-Neuro-Rehab oder generell in der Rehabilitation ein sehr wichtiger Faktor. Dann natürlich visuelles Training. Und deine Augen sind ja weit mehr als nur ein Fenster zur Welt, ne? Richtig episch. Sie sind ein essentieller Bestandteil deines Nervensystems und sie spielen eine wirklich wichtige Rolle für deine Haltung, für deine Koordination und für deine Bewegung. Und dein visuelles System ist direkt mit verschiedenen Hirnregionen verbunden, die für Gleichgewicht, räumliche Orientierung, aber auch für den Bereich Schmerzwahrnehmung verantwortlich sind. Und da kann visuelles Training gezielt und individuell abgestimmt auf das eigene Nervensystem auch dazu führen, dass man durch verschiedene Reflexübungen, sage ich mal, oder durch verschiedene visuelle Übungen auch einen Impact hat, was die Schmerzwahrnehmung angeht. Dann bin ich auf den Bereich Narben und Tätowierungen eingegangen. Da gab es auch schon mal eine extra Podcast-Folge zu, wo ich mit dir über sensorische Landkarten gesprochen habe. Also dass Narben und Tätowierungen, vor allen Dingen, wenn man viele davon besitzt, jetzt per se nicht schlecht sind. Ne? Es wird auch Athleten geben, bei denen haben die Sachen gar keinen Einfluss. Also da findet gar keine Bewegungsverbesserung oder Verschlechterung statt. Nur man sollte auf dem Schirm haben, dass Narben und Tätowierungen immer noch Veränderungen der Haut sind. Hautgewebe wurde beschädigt und die Haut ist ja bekanntlich unser größtes Organ. Dementsprechend auch ein sehr wichtiger Teil zur Informationsgewinnung fürs Gehirn. Und ich hatte ja immer das Beispiel mit der Landkarte. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, mit der Landkarte, kein Handy, verschüttest Kaffee auf der Landkarte, siehst einen Teil nicht, kommst du trotzdem an, aber wie optimal kommst du an? Ne? Das dementsprechend im Punkto Schmerzen, Bewegungseinschränkungen auch auf dem Schirm zu haben, ist ein sehr wichtiger Faktor, um auch die Sensibilität an den Stellen zu prüfen, ne? Wie reagierst du zum Beispiel auf bestimmte Temperaturreize, auf Wärme oder auf Kälte, auf mechanische Reize, Druck, Vibration und. Und das muss man dann halt immer eins zu eins genau testen. Genau, das war's für heute. Ich habe am Ende war ich schon ein bisschen schnell unterwegs, ne? Aber ich habe auch gemerkt, okay, das Kapitel ist ja schon lang, ne? Wenn ich jetzt hier weiter vorlese, dann sind wir morgen noch hier. Aber das sind so wirklich die relevantesten Punkte, die ich dir auf jeden Fall mitgeben kann. Also probier erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Verletzung auch mental mit dir macht, ne? Und da wirklich ehrlich zu dir selber zu sein. Warte, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Mal zu gucken, was die Verletzung wirklich mental und emotional mit dir macht. Und dich dann damit auseinanderzusetzen und die Frage zu beantworten, warum. Na, dann geh auch mal, wenn du eine Narbe hast, an die Narbe oder an Tätowierungen. Die Tätowierung muss auch nicht unmittelbar in dem Bereich liegen, ne? Da zählen alle Tätowierungen. Das visuelle System zu trainieren kann ein bisschen schwierig werden, weil du, denke ich, nicht weißt, in welche Bereiche du da reingehen musst. Ist aber auch nicht deine Aufgabe, deswegen an der Stelle halb so wild. Aber isometrisches Krafttraining kannst du auf jeden Fall mal umsetzen und schauen, wenn ich meinen Fuß, wir hatten ja das Sprunggelenkbeispiel, in eine isometrische Halteposition bringe, wie fühlt sich die Bewegung danach an? Ist sie besser geworden? Ist sie schlechter geworden? Ist sie gleich geblieben? Ne? Also schau da immer mit diesem Test, Retest, wie dein Nervensystem dementsprechend drauf reagiert. Genau, dann würde mich echt mal interessieren, was du so zu meiner Idee mit dem Buch auch sagst, beziehungsweise ob das eine coole Idee war, das jetzt hier so mit in die Podcast-Folge mit aufzunehmen. Ich fand es cool. Bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du, wenn du bis zum Schluss dabei geblieben bist, dass du dabei geblieben bist, dass du wieder Zeit in mich und das Neuroathletik-Thema investiert hast. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Umsetzung. Falls du verletzt bist und falls du nicht verletzt bist, sind das auf jeden Fall wertvolle Tools, die dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht helfen können, was ich natürlich nie hoffe. Ich will, dass alle gesund und fit bleiben, aber das Wissen darüber ist schon wirklich Gold wert. In diesem Sinne, alles Gute, bleib gesund, bleib nervenstark und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!